Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das so die Sympathien auslöst oder nicht. Und dieses Bild ist von diesem Mann. Und wir sind ja mitten in Bayern. Ja, und ich habe es nicht mitgebracht, weil ich Dortmund-Fan bin und nicht so viel Sympathien für Bayern habe, sondern weil er mich erinnert hat an unser Thema heute Morgen. Er ging ja vor einiger Zeit durch die Medien, Uli Hoeneß, und wurde ja öffentlich irgendwie bloßgestellt. Ja, es kam was ans Licht, nämlich Steuerbetrug, den er seit einiger Zeit hinterzogen hat, Steuern, die er hinterzogen hat. Und er kam ans Licht, wurde öffentlich bloßgestellt. Und es ist immer eine unangenehme Situation, wenn sowas passiert. Bei ihm natürlich ganz extrem, weil alle Welt auf ihn schaut, alle Medien das sehen. Aber vielleicht kennt der ein oder andere von euch es auch, dass man bloßgestellt wird. In Situationen aus heiterem Himmel kommt irgendwas ans Licht aus der Vergangenheit, vielleicht irgendein Ereignis, was man so vertuschen wollte und bisher auch ganz gut geschafft hat. Oder eine Lüge, die man eigentlich lange verbergen konnte und mit der man gut gefahren ist, aber die dann auf einmal ans Licht kommt. Ja. Und auf einmal steht man bloß da vor anderen Leuten und weiß sich kaum mehr zu helfen. Uli Hoeneß und wir, wenn wir bloßgestellt werden, können uns vielleicht ein bisschen in die Frau reinversetzen, von der wir in Johannes 8 lesen. Die Frau, die entlarvt wurde. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Schriftgelehrte und Pharisäer, viele von euch wissen das, die geistliche Elite der damaligen Zeit, haben eine Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Und sie war bloßgestellt. Auf einmal kam Licht in ihr Leben, Licht in ihr Verborgenes, in ihr Dunkles, in diese dunklen Seiten ihres Lebens. Und es ist nicht alles, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sie so bloßgestellt haben und das ans Licht gebracht haben, sondern es kam noch schlimmer für diese Frau, nämlich indem die Pharisäer und Schriftgelehrten sie genommen haben und zu Jesus gebracht haben. Jesus war zu der Zeit im Tempel und die Pharisäer und Schriftgelehrten nehmen diese Frau und stellen sie knallhart vor Jesus in die Mitte von diesen Leuten in den Tempel und sagen, diese Frau hat gerade eben Ehebruch begangen. Und dann sagen sie, Jesus, weißt du, was das Alte Testament sagt? Das Alte Testament fordert, dass diese Frau gesteinigt wird für das, was sie getan hat. Und sie wollen wissen, was sagt Jesus, der große Lehrer, zu dieser ganzen Situation jetzt? Und eigentlich wollen sie nicht wissen, was denkt Jesus darüber, sondern sie wollen vielmehr, dass Jesus irgendwas sagt, woraus sie ihm nachher einen Strick drehen können. Ja? Was sie nachher gegen ihn verwenden können, womit sie ihn anklagen können. Und sie wollen ihn versuchen mit dieser ganzen Situation. Und was sagt Jesus? Wie reagiert Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ich finde es so beeindruckend, wenn man sich das mal vorstellt. Jesus hört sich das an und er bückt sich und schreibt einfach etwas auf die Erde in den Sand. Man weiß nicht genau was, aber er bückt sich, schreibt was in den Sand und den Pharisäern und Schriftgelehrten gefällt das überhaupt nicht. Das ist keine befriedigende Antwort. Und sie fragen weiter nach, Jesus, was ist denn jetzt hier? Und Jesus kommt hoch, richtet sich auf und sagt zu ihnen diese bekannten Worte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich wieder und schreibt weiter auf die Erde, so heißt es da. Und was er an dieser Stelle tut, ist Folgendes. Er stellt die Pharisäer und Schriftgelehrten bloß. Die gerade diese Frau eigentlich bloßstellen wollten, die stellt er jetzt bloß. Und sie erkennen, dass sie in seinem Licht nicht bestehen können. Dass sie selbst Dreck am Stecken haben. Dass sie selbst nicht ohne Sünde sind wie die gesamte Menschheit. Und einer nach dem anderen dackelt ab. Sie müssen das erkennen und dann heißt es, dass einer nach dem anderen weggegangen ist. Jesus wirft also sein Licht auf sie und konfrontiert sie mit der Wahrheit. Und da können selbst die Pharisäer und Schriftgelehrten, die noch so fromm, noch so geistlich sind, nicht drin bestehen. Sie wissen, sie haben Dreck am Stecken. Zum einen dadurch, zum Beispiel, dass sie gerade Jesus versucht haben, hinterlistig hinters Licht zu führen, ja, hinterlistig ihn anzuklagen. Aber wir lesen gerade im Johannesevangelium immer wieder davon, dass sie versuchen, auf unterschiedliche Art Jesus anzuklagen und ihn sogar umzubringen. Am Anfang von diesem Kapitel 8, wo diese Geschichte steht, da wollen sie die Frau steinigen. Am Ende von dem Kapitel 8 werfen sie dem lebendigen Sohn Gottes vor, dass er einen Dämon hat. Und sie greifen zu Steinen und wollen ihn steinigen. Ja, so sind sie drauf. Und Jesus weiß das und erkennt das, erkennt ihre Boshaftigkeit und er dreht den Spieß um und stellt sie in sein Licht, stellt sie bloß. Und dann, als alle weg sind, weil keiner darin bestehen kann, guckt er hoch und die Frau steht alleine da mit ihm. Und er fragt sie, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, nein, niemand. Und Jesus sagt ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und im Anschluss, direkt an diese Geschichte, sagt Jesus eines der bekannten Ich-Bin-Worte, zu dem wir heute kommen wollen. Wir sind ja in dieser Reihe Jesus ist, Punkt, 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 ja, und gucken uns verschiedene Aspekte an, wie Jesus ist. Und im Johannesevangelium gibt es diese 7 Ich-Bin-Worte. Und wir gucken uns ein Ich-Bin-Wort heute an und gucken in Johannes 8 mal rein, ab Vers 12 bis 20. Johannes 8, ab Vers 12 bis 20. Jesus nun redete wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Unser Thema heute Morgen ist also, Jesus ist, Punkt, 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 das Licht der Welt. Ein ganz bekanntes Ich-Bin-Wort. Und wir sehen in diesem Text 3 Teile im Prinzip. Und der erste Teil ist die These, die Jesus macht. Im Anklang an dieses Licht, was Jesus gerade auf die Ehebrecherin geworfen hat, aber was er auch auf die Pharisäer und Schriftgelehrten geworfen hat, im Anklang daran sagt er diese ganz bekannten Worte, diese Selbstaussage, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, und mit dieser Aussage spielt Jesus auf verschiedene Dinge an, die in den jüdischen Ohren, zu denen er da spricht an dieser Stelle, einiges in Bewegung setzen. Er tritt diesen Hochgeistlichen richtig auf die Füße mit dem, was er da sagt. Zunächst benutzt er in diesen Worten die Formulierung Ich bin. So wie in allen 7 Ich bin Worten benutzt er diese Worte Ich bin. Jetzt könnte man sich denken, ja, ich bin, was soll da so besonders dran sein an diesen Worten? Ja, wir sagen auch, ich bin Daniel oder ich bin Dortmund-Fan oder ich bin, keine Ahnung, Lehrer oder sonst was. Ja, wir stellen uns so vor und benutzen diese Worte immer wieder. Aber für jüdische Hörer hatten sie damals eine ganz besondere Bedeutung, weil damit sagt er, ich bin Gott. Als im Alten Testament Mose Gott gefragt hat, was soll ich dem Volk Israel sagen, wie du heißt, wie ist dein Name, da sagt Gott zu ihm in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Das ist sein Name. Und das greift Jesus jetzt auf, ja, und er beansprucht damit, Gott selbst zu sein. Beansprucht einen Namen, der eigentlich nur Gott gehört. Und das gefällt ihnen überhaupt nicht. Und in diesem Ich Bin steckt sogar noch was weiteres. Wenn er wirklich Gott ist, dann steckt in diesen Ich Bin-Worten ein Ewigkeitsanspruch. Und das wird gerade in dem gleichen Kapitel, Johannes 8, Vers 58, noch besser deutlich. Da heißt es, ehe Abraham war, bin ich. Ja? Also ehe Abraham war, nicht war ich, sondern ehe Abraham war, der weit vor Jesus gelebt hat, bin ich. Bin ich schon gewesen und ich bin einfach, ja. Schon immer da gewesen. Es ist also eine starke Gotteslästerung, die reinste Gotteslästerung für diese frommen Leute, wenn Jesus sagt, ich bin. Und dazu kommt, dass er etwas beansprucht, was auch im Alten Testament immer wieder für Gott verwendet wird, nämlich Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt er ja. Und viele von euch werden diesen Psalm 27 kennen, wo es heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja, und auch damit beansprucht er in gewissermaßen, Gott selbst zu sein. Was weiteres, was er aber tut, ist, er knüpft an das Alte Testament auch mit diesen Worten. Und das war die Grundlage für die damaligen Juden. Das war die Grundlage, auf der sie ihren ganzen Glauben gebaut haben. Und sie wussten, da kommt eines Tages der Messias, es wird der Retter kommen. Und sie hatten vor allem die Erwartung, der wird Israel freimachen. Der wird uns Erlösung schenken. Vor allem in politischer Hinsicht. So war die Vorstellung, ja. Und Jesus beansprucht, dieser Messias zu sein. Und es gibt eine Stelle in Jesaja 49, Vers 6, wo eine Voraussage, eine Prophezeiung auf Jesus hin ist. Jesaja 49, Vers 6 sagt über Jesus als prophetisches Wort, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Diese Voraussage geht mit Jesus in Erfüllung. Dieser Knecht, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus im Jesaja-Buch in diesen Kapiteln, auch drumherum. Ja? Und er ist der Messias, der kommen sollte. Und Jesus macht ihnen deutlich, er ist nicht nur der Retter für Israel, sondern er ist der Retter für alle Welt. Er ist der Messias für alle Welt, für jeden von uns bis heute. Und deshalb sagt er so deutlich, ich bin das Licht der Welt, ja, und behauptet, Messias zu sein. Und es ist eine dritte Anspielung in diesen Worten und die geht aus dem Zusammenhang hervor von diesen Kapiteln. In Kapitel 7 ist die Rede davon, dass das Laubhüttenfest gerade stattgefunden hat. Und das Laubhüttenfest war ein Fest, an dem unter anderem sich auch erinnert wurde an den Auszug aus Ägypten. Weil damals in der Wüstenwanderung haben die Israeliten in Laubhütten gewohnt. Und das klingt also daran an. Ja? Und unsere Begebenheit ist einen Tag nach diesem Laubhüttenfest. Zum Laubhüttenfest war es gang und gäbe, dass große Leuchter aufgestellt wurden im sogenannten Frauenvorhof. Das war so ein Tempelbereich, wo es unterschiedliche Bereiche gab im Tempel. Und der Frauenvorhof war das, wo eigentlich alle hinkommen konnten, zumindest alle, die jüdischer Abstammung waren. Und jetzt brennt da dieses Licht, das die ganze Zeit über das Laubhüttenfest brennt. Aber was besonders wichtig ist für uns, ist, dass es auch einen Tag danach noch gebrannt hat in diesem Vorhof. Und dieses Licht hatte nach jüdischer Überlieferung eine Bedeutung. Und zwar sollte es den ganzen Tempelbereich ausleuchten und es sollte als Licht über Jerusalem strahlen. Es sollte über ganz Jerusalem strahlen. Wenn also Jesus zu dieser Zeit an diesem Ort davon spricht, dass er das Licht der Welt ist, dann macht er damit deutlich, dass er das wahre Licht ist, das kommen sollte und dass er vor allem nicht nur das Licht für Jerusalem ist, sondern wirklich das Licht für die gesamte Welt. Und das setzt eine Sache voraus, dass die Welt in der Finsternis liegt. Und das ist genau das, was die Bibel sagt über die Welt, ja? Was immer wieder vorkommt, das ist der Zustand, wie die Bibel diese Welt beschreibt. Ganz am Anfang, als die Sünde noch nicht in der Welt war, wenn wir ganz am Anfang der Bibel gehen, da war das noch anders, da war noch keine Finsternis. Da war nichts Böses, nichts Schlechtes in der Welt, da war die Welt noch in Ordnung, könnte man sagen. Da war wirklich nichts, was im Verborgenen nur geschehen durfte, sondern da war alles Licht, da war alles gut. Und der Mensch sah sich vor allem im rechten Licht seinem Schöpfer gegenüber. Und der Mensch hatte das Leben, wofür er eigentlich geschaffen worden war. Der Mensch war in Einklang und in enger Gemeinschaft mit Gott. Und er hatte Leben im Vollsinn, kann man vielleicht so sagen. Ja, und wir haben eben in diesem Text in Johannes 1 davon gehört. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Ja, und alles ist durch das Wort geworden und wie es da hieß. Ne, da ist die Rede von der Schöpfung. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das ist der Zustand, der beschrieben ist, im Garten Eden, als noch alles gut war, als noch keine Sünde da war. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Aber dann kam die Sünde und der Mensch sündigte, wandte sich von Gott ab und hörte nicht mehr weiter auf Gott. Machte, was er wollte und plötzlich war es, als hätte jemand das Licht ausgemacht. Als wäre es finster geworden und plötzlich können die Menschen nicht mehr miteinander leben. Plötzlich verstecken sie sich vor dem, für den sie eigentlich gemacht worden sind. Plötzlich ist nur noch Egoismus im Zentrum des Menschen. Plötzlich dreht er sich nur noch um sich selbst und auf einmal ist der Mensch dem Verfall und dem Tod preisgegeben. Also alles andere als Licht, Finsternis, die da herrscht. Der Mensch hatte nicht mehr die richtige Perspektive auf sein Leben, nicht mehr die richtige Perspektive auf Gott, auch nicht mehr die richtige Perspektive auf andere Menschen, auf seine Umwelt, auf gar nichts. Er drehte sich nur noch um sich selbst. Das war das Problem. Und er hatte das wahre Licht verloren. Plötzlich kam Finsternis und Angst und hat ihn überschattet. Er wusste sein Leben nicht mehr richtig zu interpretieren. Er interpretierte es falsch. Und er interpretiert es vor allem unabhängig von seinem Schöpfer. Das ist das ganz große Problem, was der Mensch hat und was mit dieser Sünde in die Welt gekommen ist. Und seitdem irrt diese Welt in der Finsternis umher. Seitdem ist die Suche nach Orientierung da. Seitdem suchen Menschen nach dem Sinn für ihr Leben und seitdem suchen sie nach dem wahren Leben, das sie verloren haben. Und wir sehen das, glaube ich, oft genug in unserem eigenen Leben, dass wir sagen müssen, ja, wir sind irgendwie auf der Suche und es ist nicht so richtig die Befriedigung da, aber wir sehen das auch bei Menschen um uns herum. Und die Menschheit ist unersättlich. Sie ist auf der Suche nach Erfüllung und sucht, aber findet nicht. Sie suchen das Leben, das sich wirklich lohnt. Sie suchen ein Leben voller Erfüllung, aber sie suchen im Dunkeln. Und im Dunkeln, das wissen wir, findet man nichts. Im Dunkeln kann es vielmehr sein, dass man irgendwo aneckt und dass man sich verletzt und dass man letztendlich dann doch wieder leer ausgeht, geprägt von Enttäuschung, weil man nichts gefunden hat. Aber Jesus kommt in diese Welt und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das, was ihr verloren habt, das, was ihr braucht unbedingt, um zu eurem vollen Menschsein wieder zurückzukommen. Er rückt die Dinge wieder ins rechte Licht, könnte man sagen, ja. Und er durchleuchtet diese ganze hoffnungslose Situation von uns Menschen, in der wir stehen, und er wirft sein Licht da rein. Und in diesem Licht muss der Mensch eine Sache erkennen. Genauso wie die Pharisäer, genauso wie die Ehebrecherin, so muss jeder Mensch, auch wir, erkennen, in seinem Licht, wir sind Sünder. Ich bin Sünder. Ich kann vor Gott nicht bestehen, weil ich Dinge in meinem Leben getan habe, die nicht zu ihm passen, die nicht zu einem reinen, perfekten Gott passen. Ja, und ich hätte eigentlich nichts anderes als Gericht und Strafe verdient, weil ich gesündigt habe, weil ich das Böse und die Finsternis mehr geliebt habe als Gott, mehr geliebt habe als das Licht. Und davon spricht Johannes 3. Es gibt immer wieder Bezüge im Johannesevangelium, wo es ums Licht geht. Und Johannes 3 ist eine Stelle, die wir uns angucken wollen. Johannes 3, 19 bis 21. Das spricht von diesem Gericht, genau so. Da heißt es: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist das Gericht. Jesus kam in die Welt und sie hatten das Licht, aber sie haben es abgelehnt. Ja. Jeder von uns, jeder Mensch, der heute unter der Sünde ist, muss sagen, ja, er hat das Licht erstmal abgelehnt. Und trotzdem kommt Jesus in diese Welt und kommt, um wieder Licht zu bringen, um uns das zu bringen, was wir verloren haben. Und deshalb kommt er und stirbt an diesem Kreuz und nimmt die Strafe für unsere Sünde auf sich. Und will uns nicht nur von Strafe befreien, will nicht nur, dass wir unsere Sünde loswerden, sondern dass wir anfangen dürfen, ein Leben im Licht zu leben, von da an wieder. Ja? Ein Leben, was geprägt ist von dieser innigen Gemeinschaft, die wir verloren haben, die am Anfang da war und die der Mensch eigentlich braucht. Ein Leben, das voller Orientierung ist durch seine Gedanken. Ein Leben, das voller Wahrhaftigkeit ist, voller Ehrlichkeit, voller Reinheit, voller Licht. Das will er uns geben und ein Leben, das eine verheißungsvolle Perspektive hat. Und diese Perspektive heißt Ewigkeit. Die Ewigkeit bei ihm, wo nur noch Licht ist, wo keine Finsternis mehr ist, keine Sünde mehr ist, sondern alles gut sein wird. Das ist das, was er uns schenken will. Und jeder, der sich in seinem Licht voller Gnade und voller Wahrheit erkennt, voller Wahrheit in dem Sinne, ich bin Sünder und ich weiß, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, und voller Gnade, aber er schenkt mir trotzdem die Möglichkeit, wieder zu ihm zurückzukommen. Wer sich in diesem Licht sieht, der darf anfangen, das anzunehmen und darf anfangen, Jesus nachzufolgen und muss nicht mehr weiter in der Finsternis leben. Ich will noch mal kurz daran erinnern, wie Jesus zu dieser Frau gesagt hat, auch ich verurteile dich nicht. Er hat ihr vergeben, ja, das ist, kann man vielleicht gleichsetzen. Er hat ihr vergeben und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Aber dann sagt er, sündige von jetzt an nicht mehr. Und jetzt kurz danach sagt er diese Worte, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und damit bringt er letztendlich zum Ausdruck, wer mir nachfolgt, wer mich als sein Licht angenommen hat, der wird nicht mehr weiter einfach seine eigenen Wege gehen, sondern er wird sich von mir führen lassen. Der fängt an, nach meinem Willen zu fragen, fängt an, nach meinen Gedanken zu fragen und danach zu leben, Stück für Stück. Und er fängt an, sich um mich zu drehen. Auf einmal gibt Jesus den Takt deines Lebens vor und auf einmal schenkt er Orientierung und schenkt dir das Leben, für das du eigentlich gemacht bist. Nachfolge, wie er hier spricht davon, die beginnt hier und jetzt. Hier und jetzt können wir mit Jesus anfangen zu leben und sie mündet in der Ewigkeit. Schon hier und heute dürfen wir zunehmend mehr das Leben ergreifen, das Gott uns geschenkt hat und für das er uns eigentlich gemacht hat, nämlich ein Leben mit ihm. Und wir werden eines Tages erleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass dieses Leben, auch wenn es hier manchmal noch anstrengend ist und auch wenn es nicht immer alles so rosig ist mit Gott, aber wir werden erleben, dass es eines Tages zur Vollendung kommt und wir wieder in dem Licht und in dem Leben stehen dürfen, was wirklich vollkommen ist und perfekt ist. Ich finde, bei dieser Botschaft sollte man denken eigentlich, dass es unverständlich wäre, wenn Menschen das nicht annehmen, oder? Gott bietet jedem Menschen an, dass er wieder zu ihm zurückkehren kann. Er bietet Menschen an, dass sie ihre Sünde, die sie plagt, die sie beschäftigt und die sie sonst nicht loswerden können, dass sie loswerden, dass sie abgeben können bei ihm. Er bietet an, dass Strafe nicht mehr sein muss und er bietet an, dass Menschen nicht mehr getrennt von ihm leben müssen. Weder hier noch in der Ewigkeit. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die ihn ablehnen. Und wir haben das auch gelesen in diesem Text zum Anfang des Gottesdienstes, Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine, das, was er gemacht hatte, in seine Welt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist das, was wir immer wieder sehen, was wir heute immer wieder sehen und was wir auch in dieser Begebenheit sehen. Und das ist der zweite Aspekt, den wir kurz uns anschauen wollen, die Reaktion. Die Reaktion der Pharisäer, diese steile These, die Jesus gemacht hat, die findet von den Pharisäern keinerlei Zustimmung, sondern ganz im Gegenteil. Die Pharisäer, die bringen eine absolut dreiste Reaktion auf das, was Jesus gerade gesagt hat, weil sie ihm sagen, dein Zeugnis ist nicht wahr. Das, was du sagst, stimmt nicht. Das ist unglaubwürdig. Das stimmt einfach nicht. Sie haben den Anspruch, dass Jesus sagt, ich bin Messias und ich bin Gott, haben sie gut verstanden, aber sie fragen sich, wer bezeugt das denn bitte? Und damit denken sie, dass sie ein ganz schlaues Argument ausgepackt haben, weil damals war es so im jüdischen Gesetz, dass eine Sache von mindestens zwei Zeugen bestätigt werden musste. Und das ist jetzt das, was die Jesus vorhalten und sagen, ja, du zeugst von dir selbst und dein Zeugnis ist dementsprechend nicht wahr. Darüber hinaus versuchen sie, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Weil vorher hat Jesus mal gesagt, Johannes 5, 31, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht beglaubigt. Also sie werfen ihm vor, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und Jesus reagiert auf den Vorwurf und erklärt ihnen, warum sein Zeugnis wahr ist. Und er konfrontiert sie mit einer weiteren Wahrheit. Und das ist das Dritte, was wir sehen, die Konfrontation, die Verse 14 bis 20. Jesus antwortet ihnen und macht ihnen deutlich, dass sein Zeugnis sehr wohl wahr ist. Und zwar aus dem Grund, weil er nicht nur ein einfacher Mensch ist, sondern weil er Gott ist. Und weil er weiß, dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern vollkommen Gott ist, kann er sich selbst beglaubigen, weil keine Lüge in ihm ist. Jesus selbst weiß, dass es überhaupt nicht nötig hat, dass Menschen ihn beglaubigen oder ihn bestätigen. Ja? Er weiß, dass er das nicht braucht, um als wahrhaftig akzeptiert zu werden. Dieses Prinzip, was im Alten Testament steht, was es durchaus gibt, mit diesen zwei Zeugen, das ist von Gott gegeben und das ist auch biblisch. Aber dieses Prinzip ist nur nötig, wenn man von sündigen Menschen ausgeht. Das ist nur nötig in der sündigen Welt. Weil da, wo keine Lüge ist, wo nur Wahrheit ist, da braucht man keine Menschen, die einen beglaubigen. Da braucht man keine Zeugen. Ja? Und deswegen ist es für Jesus als Gott, in dem keine Lüge und nur Wahrheit ist, eigentlich hinfällig. Und trotzdem lesen wir im Johannesevangelium an vielen Stellen immer wieder davon, dass Johannes alles daran setzt, wie er schreibt, dass Jesus beglaubigt wird, als der Sohn Gottes, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und wir lesen zum Beispiel in Johannes 1 und Johannes 5 davon, dass Johannes der Täufer als Zeuge für Jesus aufgetreten ist. Er ist vor ihm hergesandt. Und Jesus sagt auch in Johannes 5, dass auch Mose von ihm geschrieben hat. Ja? Also es gibt Menschen durchaus, die ihn bezeugen, aber all das ist eigentlich Schall und Rauch in Jesu Augen. Weil kein Mensch groß genug wäre, um ihn zu erfassen und um ihn zu beglaubigen. Kein Mensch kann ihn wirklich erfassen, seine ganze Person, und es gibt einfach keinen, der mit seinem menschlichen Verständnis Jesus greifen kann. Und deswegen gibt es auch keinen, der ihn wirklich beglaubigen könnte und wirklich so gut verstehen könnte. Jesus weiß ganz genau, wo er herkommt und er weiß, wo er hingeht. Im Gegensatz zu uns. Wir wissen das ein Stück weit vielleicht, ja, und das haben uns Menschen gesagt, aber eigentlich wissen wir vieles darüber nicht. Jesus weiß genau, wo er herkommt, nämlich vom Vater und wo er hingeht, zum Vater. Und deshalb, weil er Gott ist und das weiß, braucht er keinen Menschen, der ihm irgendwas sagt und braucht auch keinen Menschen, der ihn beglaubigt über seine Herkunft oder über sonst irgendwas. Und während Jesus das weiß, wo er herkommt, wo er hingeht, wissen die Pharisäer und Schriftgelehrten das nicht. Und sie beurteilen ihn und das Ganze einfach nach ihren menschlichen Maßstäben, nach ihren Kriterien. Und das ist das, was Jesus dann sagt, indem er sagt, ihr richtet nach dem Fleisch. Genauso wie die Ehebrecherin eben von ihnen gerichtet wurde und vor Jesus geschleppt wurde, so richten sie jetzt Jesus. Sie richten nach dem Fleisch. Und es ist paradox, wenn man sich das mal vorstellt. Ja? Da sind Geschöpfe, die richten ihren Schöpfer. Und der eigentlich berechtigt wäre zu richten, als einziger, nämlich er sagt daraufhin, ich richte niemand. Und im nächsten Satz ergänzt er das oder revidiert das in gewissermaßen ein bisschen, Vers 16, wenn er sagt, wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Um das zu verstehen, muss man verstehen, dass im Johannesevangelium immer wieder die Rede davon ist, dass Jesus gekommen ist, um zu richten, um zu retten und nicht um zu richten. Ja, er ist gekommen, um zu retten und nicht um zu richten. Johannes 3, Vers 17 macht das zum Beispiel deutlich. Und das bezieht sich auf das erste Kommen Jesu, wovon hier die Rede ist, wovon wir lesen, dass er gekommen ist, auf diese Erde gekommen ist, um zu retten und nicht um zu richten. Aber die Bibel verschweigt uns nicht, dass Jesus wiederkommen wird. Und dass er kommen wird, um zu richten eines Tages. Und dass jeder von uns vor ihm stehen muss. Und es ist egal, wann Jesus richtet. Egal, ob das hier auf der Erde gewesen wäre oder vielleicht auch war an mancher Stelle. Oder ob es eines Tages ist, wenn wir vor ihm stehen. Egal, wann er richtet, seine Urteile sind immer wahr und sind immer gerecht. Weil sie im Einklang stehen mit Gott dem Vater. Weil er nicht aus sich selbst heraus das einfach nur tut, sondern weil er in Einklang steht mit Gott. Und Gott ist der Einzige, der berechtigt ist, zu richten. Sein Urteil ist letztgültig. Ja, und es ist der Einzige, in dem vollkommene Wahrheit ist. Jesus greift nochmal diese Vorschrift aus dem Alten Testament auf, dann ja in Vers 17, und sagt zu ihnen, dass ihre Vorschrift, ihr Gesetz ja sagt, dass zwei Zeugen das bestätigen müssen. Ne? Und er betont dieses, dass eure Vorschrift oder ja, dass eure Vorschrift das so sagt. Und er macht damit deutlich, ihr, die ihr so genau darauf schaut und darauf pocht, was das Gesetz sagt. Eigentlich ist das Gesetz ja von ihm gegeben, ne? Von Gott gegeben. Aber er betont, ihr sagt ja in eurem Gesetz, so und so muss es aussehen, mit den zwei Zeugen. Und er greift das auf und sagt, auch das erfülle ich eigentlich, weil ich von mir selbst zeuge und der Vater im Himmel von mir zeugt. Und diese ganze Debatte um diese Zeugenschaft, die ist nicht neu im Johannesevangelium, sondern Johannes 5, da gibt es diese ganze Diskussion schon mal. Und Jesus sagt genauso, dass der Vater ihn bezeugt. Und er nennt drei Dinge, wodurch der Vater ihn bezeugt. Das erste ist, dass er sagt, die Werke, die ich im Auftrag meines Vaters tue. Ich bin vom Vater gesandt und die Werke, die ich tue, die sind vom Vater. Ich bin dazu bevollmächtigt. Das ist das erste Argument, wie der Vater ihn bezeugt. Das zweite ist seine Taufe, wo wir wissen, dass eine Stimme vom Himmel kam und sie sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das war öffentlich. Und das dritte ist das Alte Testament, das vom Vater gegeben wurde. Und auch das zeugt von ihm. Auch das sagt er in Johannes 5. Und trotzdem akzeptieren die Pharisäer und Schriftgelehrten das nicht und fragen ihn dem entgegen, wo ist denn dein Vater? Sie denken menschlich an dieser Stelle wieder und sagen, wo ist denn dein Vater? Und dann konfrontiert Jesus sie mit einer knallharten Wahrheit, wie ich finde. Er sagt zu ihnen, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Und er sagt damit mit anderen Worten, den Gott, den ihr meint zu kennen, den kennt ihr gar nicht. Ja? Den Gott, wo ihr meint, das wäre euer Vater und aus dem seid ihr geboren, das ist nicht euer Vater. Und im weiteren Kapitel 8 macht er das ganz stark deutlich. Da sagt er, ihr seid nicht aus Gott geboren, sondern der Teufel ist euer Vater. Also ganz harter Tobak und eine ernüchternde und knallharte Wahrheit, die Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten hier vorbringt. Menschen, die eigentlich dachten, dass sie Gott kennen. Jesus macht ihnen deutlich, es gibt keinen Weg, der zu Gott führt, zum Vater führt, außer mich selbst, ja, außer Jesus selbst. Und er macht ihnen deutlich, es gibt auch keine Gotteserkenntnis, die wirklich ausreichend ist, unabhängig von mir. Und das galt damals und das gilt auch heute. Wer Gott kennenlernen will, der muss auf Jesus schauen. Der muss Jesus anschauen und kann darin sehen, wie Gott ist. Und gleichzeitig ebnet Jesus den Weg, der zum Vater führt. Am Ende von diesem Abschnitt wird deutlich, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten wirklich sehr erzürnt darüber waren, dass sie das völlig daneben fanden, was Jesus getan hat. Und es heißt, dass er dort noch nicht umgebracht wurde, weil die Zeit noch nicht gekommen war, die Stunde noch nicht gekommen war. Ja. Aber, wie ich es eben gesagt habe, am Ende von Kapitel 8, also gar nicht so lang später, haben sie Steine aufgehoben und wollten schon auf ihn schmeißen. Und sie haben das Licht Jesu nicht ausgelöscht, sondern das Licht Jesu scheint bis heute. Und keiner hat es ausgelöscht. Und das Licht Jesu scheint und man kann ihm noch folgen. Er weist den Weg, der zum Leben führt. Er weist den Weg, er erleuchtet den Weg, der zum Vater führt, zu einem Leben mit Gott und bei Gott. Und so müssen wir sagen, diese These Jesu, die steht. Und diese These ist, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und die Frage ist, was ist deine Reaktion? Ist deine Reaktion vielleicht so ähnlich wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die gesagt haben, nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen und das glaube ich einfach nicht. Dann will ich Mut machen, vielleicht trotzdem nochmal weiter darüber nachzudenken und diesem Jesus eine Chance zu geben. Diesem Jesus und seinem Licht mal auf die Spur zu gehen und danach zu forschen, in der Bibel zu lesen, zu gucken, was sind denn die Argumentationen, die dafür sprechen, dass Jesus wirklich das Licht war und gelebt hat und wirklich der Sohn Gottes war. Es gab damals Zweifler und es gibt auch heute Zweifler und ich will Zweifler einladen, sich trotzdem damit zu beschäftigen. Es kann aber auch sein, dass die Reaktion ist, ja, ich glaube das, aber nachfolgen will ich nicht. Zumindest nicht in jedem Bereich meines Lebens. Ja, ich bin nicht bereit, Jesus alles zu unterstellen. Ein bisschen Licht ist okay und ewiges Leben ist auch okay, nehme ich mit gerne. Aber ich bin nicht bereit, mein ganzes Leben Jesus zur Verfügung zu stellen und es unter seine Herrschaft zu stellen, ihm nachzufolgen. Dann will ich herausfordern, dass du dich fragst, was hindert dich denn, Jesus konsequent nachzufolgen? Was hindert dich, deinem liebenden Vater im Himmel dein ganzes Leben zu geben? Dem es eigentlich eh gehört, ja. Dein Leben zu geben und zur Verfügung zu stellen. Was hindert dich, ihm konsequent nachzufolgen? Und was sind vielleicht die Dinge, die du vor ihm vertuschen willst und verstecken willst und wo du ihn nicht ranlassen willst? Vielleicht ist heute ein Tag, wo man ganz bewusst auch die dunklen Ecken vor ihm hinlegt und sagt, ja, und ich will dir folgen und ich gebe dir das und will dich bitten, dass du Licht in meine dunklen Ecken strahlst. Oder die Reaktion ist, ja, ich glaube an das Licht der Welt und ich will Jesus nachfolgen. Und vielleicht gibt's Leute, die das sagen, ja, ich höre das zum ersten Mal und ich will das gerne. Und ich will dich einladen, dass du Jesus das zum Ausdruck bringst und dass du das annimmst, was er am Kreuz getan hat. Für deine Sünde gestorben und dich zu einem Leben befreit, was du führen kannst, im Licht. Ja. Und das anzunehmen und ihm anzufangen nachzufolgen. Ich will aber auch einladen, wenn ihr diese Entscheidung für euch getroffen habt, dass ihr euer Leben durchleuchten lasst. Gerade an diesem Punkt vielleicht auch einfach das Licht Jesu nochmal ins Leben strahlen lasst. Immer wieder kommen dunkle Ecken in unserem Leben hervor oder kommen dunkle Ecken, wo wir Jesus auch gar nicht so richtig ranlassen wollen. Und ich will euch ermutigen, darüber nachzudenken, wo sind diese dunklen Ecken und Jesu Licht reinstrahlen zu lassen und ihm das zum Ausdruck zu bringen. zu ihm zu beten, ja. Und dann weiter zu forschen, auch was bedeutet es, ein Leben im Licht zu führen. Wir haben keine Zeit, uns das alles anzugucken, aber die Bibel hat viel darüber zu sagen. Ich nenne euch drei Stellen, die ihr euch angucken könnt dazu. Epheser 4, 8 bis 20 spricht von diesem Leben im Licht. Römer 13, 11 bis 14 spricht auch von diesem Leben im Licht. Und der erste Johannesbrief, eigentlich komplett, spricht vom Leben im Licht. Und es gibt viel, was Gott dazu zu sagen hat und wo wir Orientierung finden dürfen und sehen dürfen, was bedeutet es, mit ihm zu leben, ein Leben im Licht zu führen. Wenn du dieses Licht für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dann darf es in deinem Leben zunehmend mehr hell werden und dann muss Sünde weichen. Denn da, wo Licht ist, da ist kein Platz für Finsternis. Und letztendlich kommt aus diesem Licht, dass wir ihm nachfolgen und selbst im Licht wandeln. Ich will euch doch eine Stelle aus Epheser 4, 8 und 9 kurz vorlesen, wo es heißt, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Du darfst also als sein Kind, als jemand, der diesem Licht folgt, immer wieder dich in das Licht seines Wortes stellen und sehen, wo sind die dunklen Stellen vielleicht. Und dann auch zu ihm kommen, diese Stellen vor ihn bringen und ihm sagen, ja, und ich bitte dich um Vergebung und Gnade empfangen, Neuanfang empfangen und immer mehr das Licht werden lassen in deinem Leben. Du darfst auf seinen guten Wegen gehen und darfst Orientierung für dein Leben haben. Und wenn wir das tun, dann durchzieht das unser ganzes Leben. Dann wird das unsere Beziehungen durchziehen. Dann wird das unseren Umgang mit anderen Menschen durchziehen. Wird es unsere Zeiteinteilung, unsere Prioritätensetzung, all das wird es beeinflussen, wird es durchziehen. Dann wird es den Umgang mit unserem Besitz durchziehen und es wird den Umgang mit jeder guten Gabe, alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, ganz stark beeinflussen. Weil wir nicht mehr für uns selbst leben und das Ganze nur zum Selbstzweck missbrauchen, sondern weil wir es zu seiner Ehre gebrauchen. Und er will uns Kraft und Veränderung schenken, dass wir ein solches Leben im Licht führen dürfen. Und das ist ein großes Privileg, weil wir nicht mehr weiter orientierungslos in der Finsternis durch die Gegend laufen müssen, nicht mehr orientierungslos durch diese Welt laufen müssen, sondern klare Führung von ihm erleben dürfen. Fest steht, dass eines Tages jeder von uns vor Gott stehen muss, vor Jesus stehen muss und es kommt zu einer Konfrontation. Es kommt zu dieser Begegnung und die Frage ist, wie wird diese Konfrontation dann aussehen? Wenn du ihn hier ablehnst und sagst, nee, ich glaube das nicht und ich will nichts mit diesem Gott zu tun haben, dann ist die Folge, dass du auch ewig nichts mit ihm zu tun haben wirst. Ja. Dann ist die Folge, dass er in diesem Gericht dich richtet für das, was du in deinem Leben getan hast und das bedeutet ewige Trennung von ihm. Das ist die Konfrontation, die dann kommt. Wenn du dir sagst, ja, ich lebe so halbherzig mit Gott, also Nachfolge nehme ich nicht so ernst und will ich auch nicht so richtig, sondern ewiges Leben nehme ich, aber der Rest irgendwie, das will ich nicht so, dann könnte es passieren, dass du ähnlich wie die Pharisäer eines Tages erkennen musst, dass du diesen Gott gar nicht kennst. Ja. Er entscheidet darüber, ob du ihn kennst oder nicht und er kann in dich reingucken und kann dein Herz sehen. Aber wer sagt, ja, ich höre nicht auf ihn und ich gehe meinen Weg auch nicht mit ihm, sondern will nur das abgreifen, was mir gerade in den Kram passt, der soll sich fragen, kennst du wirklich diesen Gott? Und wenn du ihn angenommen hast und Jesus wirklich das Licht deines Lebens ist, du diesem Licht folgen willst, dann wartet auf dich eine Ewigkeit bei ihm und mit ihm. Und dann ist schon jetzt ein Leben voller Orientierung, voller Hoffnung, voller Zuversicht und einem Leben zunehmend mehr in dem Sinne, wie Gott sich das gedacht hat, möglich. Und wir werden an diesem Ort sein, wo nichts Schlechtes mehr ist, keine Finsternis mehr ist, keine Sünde mehr ist, ja, sondern die Ewigkeit bei ihm. Da ist nur noch Licht und es wird wunderschön sein. Und ich will euch heute Morgen fragen, wie sieht es aus bei euch? Leuchtet das Licht Jesu in deinem Leben und durch dein Leben? Oder gibt es Dinge, gibt es dunkle Ecken, die vielleicht mal angegangen werden müssten? Wir wollen nachher das Abendmahl feiern und das ist der Punkt, wo wir auf das Kreuz gucken wollen, wo wir auf Gnade und Vergebung gucken wollen, die Jesus uns gegeben hat und schenken will. Und es ist ein guter Zeitpunkt auch, immer mal über sein Leben nachzudenken und Dinge ins Reine zu bringen, gerade wo Dunkelheit in unser Leben eingekehrt ist. Und jetzt wollen wir eine Zeit des Lobpreises haben und Gerd wird spielen. Ihr könnt im Moment einfach nochmal nachdenken auch, was sind eure Reaktionen, und wir gehen dann über in den Lobpreis.